Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts zur Energiezukunft der Stiftung Energie und Klimaschutz. Mal wieder ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema. Wir sind ja gerade in sehr vielen Diskussionen rund um die Energiewende, rund um das Thema Zubau von Kraftwerken, von Erneuerbaren, von Speichern, von Flexibilität und auch von Intelligenz. Und eine zentrale Frage dabei ist es in dieser Transformation des Energiesystems, wie kriegen wir das Ganze denn neben klimafreundlich und versorgungssicher natürlich auch effizient hin? Und da spielt Intelligenz, wenn ich das mal so sagen darf, eine große Rolle. Und da kommen dann die Smart Grids, die intelligenten Netze mit ins Spiel. Das ist ja ein Begriff, den es schon länger gibt, der schon länger über die Gänge geistert. Aber nicht jeder kann sich was drunter vorstellen. Und nicht jeder weiß so viel darüber wie mein heutiger Gesprächspartner Rolf Bienert. Ich bin sehr froh, lieber Rolf, dass du heute da bist, dass du dich bereit erklärt hast, das Gespräch zu führen und uns ein wenig teilhaben zu lassen an deinem Wissen und deiner Erfahrung, was das Thema Smart Grids angeht.
Ja, super. Vielen Dank. Es ist schön, da zu sein.
Rolf Bienert, ganz kurz zur Einordnung, ist Technical and Managing Director der Open ADR Alliance. Es ist eine der führenden Organisationen für Kommunikationsstandards im Bereich Demand, Response und Smart Grids. Also genau der Richtige, der uns hier entsprechend unterstützen kann bei dem Thema. Lass mich damit vielleicht gleich mal, Rolf, einsteigen. Was ist denn Open ADR Alliance? Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Ja, gerne, natürlich. Immer ein guter Anfang. Also man kennt ja heutzutage sehr viele Standards, also mehr als man im Allgemeinen praktisch bewusst ist. Das fängt natürlich an mit einer ganz simplen Schraube. Ja, wenn Sie eine Schraube kaufen, ist M5 oder M6, ja, die passt in alle Muttern. Ja, da haben wir schon mal einen ganz simplen Standard natürlich. Und im Kommunikationsbereich, was natürlich sicherlich alle Hörer auch kennen, haben wir dann Wi-Fi, Bluetooth und diese Art Kommunikationsschnittstellen, die ja heutzutage fast das tägliche Leben ermöglichen, ja, mit aller Technologie, die wir haben. Also OpenADR Alliance ist in demselben Field sozusagen. Wir machen also auch einen Standard, einen Kommunikationsstandard. Und der ist jetzt speziell angesiedelt vom Energieversorger zur Kundenseite. Ja, also das heißt, wir können Signale übermitteln, die normalerweise generiert sind vom Energieversorger und die dann dem Kunden die Möglichkeit geben, verschiedene Aktionen anzustoßen. Ja, und das können dann zum Beispiel einfach nur Preise sein. In den USA fängt das jetzt an, dass man dem Kunden dynamische Preise gibt, die sich über den Tag verändern, und ein Kundensystem kann dann daraufhin agieren, ja, oder natürlich aber auch genaue Energieanforderungen, ja, wenn man dem Kunden sagen kann, hey, jetzt etwas weniger exportieren oder importieren. Also dieser Verbindungsweg, ja, zwischen diesen zwei großen Gruppen hier ist, was OpenADR verbindet.
Also ihr legt quasi die Sprache fest, in der dann alle sprechen, dass sie sich auch verstehen. Also dass die Netzseite, die Kundenseite, und dass es nicht nur diese eine Kommunikationsmöglichkeit ist, sondern dass im Markt auch immer neue eintreten können und auf den Standard zugreifen können, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ganz genau, Holger. Sehr, sehr gut erkannt. Also es gibt ja natürlich viele, viele Energieversorger. Ich glaube in Deutschland, glaube ich, auch fast 2000 oder so. Und das ist auch in vielen Ländern so der Fall. Und wenn man jetzt natürlich ja von der Kundenseite redet, muss man ja in Kauf nehmen, dass es doch natürlich eine Vielzahl von Produkten gibt, wenn jetzt jeder Energieversorger eine andere Kommunikationssprache einführen würde, dann müsste praktisch jedes Kundengerät auf diese Sprache abgestimmt sein. Ja, und auch andersrum, die Energieversorger müssen alles immer wieder neu integrieren. Ja, und deshalb macht es eben Sinn, dass man sagt, okay, man benutzt einen Standard für diesen Kommunikationsweg, natürlich sollte ich sagen. Ich möchte jetzt also hier nicht sagen, dass Opnedia die Lösung ist für das gesamte Smart Grid. Ja, das hat natürlich extreme Komplexitäten in vielen Bereichen. Da gibt es also viele andere Standards auch, die auch international reguliert sind. Aber eben hier vom diese letzte Verbindung von dem Steuerungssystem direkt zum Kunden über das Internet ist halt zum Beispiel Opnedia eine gute Lösung.
Lass mich mal sozusagen mit deinen Worten. Wieso, und jetzt meine ich gar nicht die Normierung, sondern grundsätzlich dieses Thema intelligente Netze. Jetzt meine ich mal, warum brauchen wir das denn eigentlich? Wir sind doch mit den dummen Netzen bisher ganz gut gefahren, wenn ich das mal etwas überspitzt formulieren darf. Was ist denn der Grund, warum wir auf einmal intelligente Netze brauchen?
Ja, natürlich auch eine sehr breite Frage in dem Sinn. Fangen wir vielleicht mal ganz kurz nur mit der Netzseite an. Wir haben ja auch ein paar Stromausfälle gesehen und so weiter. Ja, und das ist natürlich was mehr und mehr passieren kann, wenn im Grid, also im Stromversorgerbereich, nicht kommuniziert wird zwischen den einzelnen Transformersystemen und so weiter. Riesenstromausfälle in den USA sind passiert damit, weil einfach ein Transformatorsystem nicht wusste, dass was kaputt gegangen ist bei dem anderen. Ja, also da ist Vernetzung schon nötig und aber auch schon vorhanden jetzt seit Jahren. Aber jetzt kommt natürlich das Problem, dass wir jetzt plötzlich zum einen eine Generation, eine Energiegenerierung haben, die nicht mehr so konstant ist. Ja, früher hatte man ein Kraftwerk, ja, oder viele natürlich, und da hatte man eine relativ, ja, konstante Versorgung. Könnte man etwas hochregulieren, etwas runterregulieren. Da gab es dann auch so Reserven, ja, wenn dann kurz eine Überbelastung da war, war das okay. Da wurde da durch die Reserven das abgefangen. Ja, aber auch die Verbrauchsseite war relativ, ja, klar definiert. Ja, also man hatte morgens sind so ein paar Energieversorger angegangen, ja, über den Tag vielleicht ein bisschen mehr geworden und dann am Abend wieder mal ein paar an und dann runter in der Nacht. Also eine relativ, ja, nicht linear in dem Sinne, aber sehr vorausschaubare Kurve mit wenig Höhen und Tiefen. Also ich kann mich erinnern, mein Elternhaus in Deutschland, ja, wir hatten ein paar Kühlschränke. Ja, und vielleicht hier und da ein paar Elektrogeräte. Und dann hatten wir viel Gas, ja, Fernwärme sogar schon damals. Und dadurch war also der gesamte Stromverbrauch und wie man heutzutage so schön sagt, die Operating Envelope, ja, also dieser Operationsbereich des Hauses war relativ schmal. Ja, das die Unterschiede da, aber das relativ einfach zu sehen. Jetzt haben wir natürlich Generation von Solarsystemen, von Wind und dann auf der Verbrauchsseite haben wir natürlich die Wärmepumpen, wir haben elektrische Fahrzeuge und natürlich jetzt in letzter Zeit auch die Datenzentren und so weiter, wo dann plötzlich diese sogenannten Operating Envelopes natürlich viel, viel größer werden, weil das Haus kann exportieren, gegebenenfalls Solar, aber auf der anderen Seite auch relativ viel benötige.
Ja, also es ist alles viel, viel komplexer geworden sozusagen. Vielleicht auch, weiß nicht, ob es weniger vorhersehbar, aber zumindest schwieriger vorhersehbar ist, so dass man mehr steuern und auch gegebenenfalls eingreifen muss. So würde ich mal sagen. Und da kommt dann Intelligenz wahrscheinlich mit ins Spiel, ne? Auch technische Intelligenz.
Ganz genau, ne? Weil wir jetzt diese beiden Seiten eben miteinander synchronisieren. Also beide Seiten können variieren und wir müssen sie zusammenbringen.
Wo würdest du denn sagen, stehen wir da momentan? Weil ich hatte es ja eingangs gesagt, Smart Grid ist jetzt, ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Energieversorgung und ich sag mal seit 15, 16 Jahren höre ich den Begriff der intelligenten Netze. Höre ich übrigens auch das Thema mit intelligenten Messsystemen, die eingebaut werden müssen. Wo stehen wir denn da in Deutschland momentan, wenn du die Smart Grid Ampel sozusagen an oder machst mit Prozenten im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht auch? Kannst du das sagen?
Ja, gerne. Also ich würde mal sagen, in der Übertragungsebene, ja, also innerhalb der Energieversorger, glaube ich, ist Deutschland schon sehr gut aufgestellt. Also wie viele europäische Länder gibt es ja natürlich recht viel Austausch auch über die Grenzen hinaus. Also das ist alles schon relativ gut versorgt. Also sogar teilweise besser als zum Beispiel in den USA, wo ja die Infrastruktur schon auch für eine lange Zeit sehr alt war. Die holen aber jetzt auf. Aber wo man natürlich noch etwas hinterher ist, ist diese Verbindung zum Teilnehmer. Also als ich im Telekom-Bereich angefangen habe, die grauen Haare machen das schon so ein bisschen klar, dass das so Ende der 80er war. Da gab es ja die Faxmaschine, war da so das Tollste, was wir hatten. Ja. Und da war das ja noch auch so, da hat die Telekom ja, okay, hier ist dein Telefon, hier ist deine Linie und du gibst mir Geld. Ja, also das war ja so die Einstellung. Wenn man natürlich heute schaut, ist natürlich Kommunikation was ganz, ganz anderes. Ja, aber viele Energieversorger, ja, mit zum Kunden hin stehen natürlich immer noch in diesem etwas simpleren System. Ja, dass man hier ist die Energie und du gibst mir Geld und fertig. Ja, das muss natürlich jetzt weitergebracht werden. Und in manchen Bereichen, wie zum Beispiel eben diese Smart Meters, ja, also diese Zähler, die ja auch mit dem Smart Grid dann kommunizieren können, da ist Deutschland noch recht hinterher. Also soweit ich weiß, ist das nur bei 2, 3, 4% Deckung. Es wird jetzt beschleunigt, das ist gut. Aber wenn man natürlich sieht, ja, USA.
Also wir sind bei 20 inzwischen, wenn ich sagen darf. Ist immer noch deutlich, man kann immer noch deutlich besser werden, aber das ist sozusagen auch eine gesetzliche Vorgabe, die man jetzt erreichen musste.
Ah, super, das ist 25. Das ist gut zu hören, ja, weil bis vor kurzem noch auf einer Konferenz hieß es noch 3 bis 4. Nee, das ist gut. Ja, das kommt also jetzt. Und ich sage mal, diese Smart Meters werden zwar nicht unbedingt benötigt, um jetzt dieses Management zu machen, aber dadurch kann natürlich der Energieversorger jetzt wirklich mal sehen, okay, wo brauche ich was, ja, wo wird Leistung genommen und so weiter und so fort. Ne? Also das ist jetzt schon mal gut und dann gibt es ja auch dieses neue Gesetz, das 14a, das dann eben vorgibt, dass die Energieversorger auch mal mindestens durch diesen Smart Meter dann mit Geräten kommunizieren können. Das ist dann schon mal
ein abregeln Anfang. Dürfen.
Ja, genau.
Aber das ist ja eine ganz interessante Thematik, die du gerade aufbringst, weil jetzt wir reden auf der einen Seite ja Smart Grid, da sind wir auf der Netzseite und jetzt redest du ja, wenn du über, ich sag mal, so eine Art Energiemanagement sprichst, ja über die Kundenseite. Und wir reden über Flexibilitäten und wir reden über vielleicht auch Optimierungen. Jetzt optimiert sich ja ein Kunde gegebenenfalls anders, als es das Netz gerne hätte. Was ist denn jetzt dann Smart Grid? Ist das Smart Grid? Müsste es alles sein? Und wem gehört eigentlich die Flexibilität? Gibt es da eine Regel?
Ja, das ist natürlich immer eine gute Frage. Ja, und ich muss auch sagen, dass wir von der OpenEDA-Seite, ich muss ganz ehrlich gestehen, wir sind da so ein bisschen auf der Seite der Kunden. Ja, also wir sind auf der Seite der Kunden und wir haben auch immer, ja, eine von unseren Leitsprüchen ist sozusagen, ja, dass der Energieversorger den Kunden informieren und motivieren sollte. Informieren über was braucht er, was passiert im Netz, ja, und Motivation gegebenenfalls eben über Kosten und so weiter.
Dynamische Tarife und solche Sachen, dass man...
Genau, oder aber auch, das fängt jetzt in den USA schon seit ein paar Jahren stark an, ist, wenn jemand ein Ladegerät hat, ja, und der Energieversorger aber in einem Rahmen diese Ladezeiten verändern kann, ja, wir nennen das also Smart Charging, ja, wo das Laden hin und her geschoben werden kann, ja, kann der Kunde dann vielleicht einfach auch bessere Preise dafür kriegen, ja, wenn man das verschieben kann. Aber, wie du schon gesagt hast, diese Sachen gehören ja alle dem Kunden. Ja, also wir sind der starken Meinung, dass außer es gibt einen Notfall, sollte eigentlich der Energieversorger nicht direkt Kontrolle ausüben, ja, sondern eher, wie gesagt, eine Anforderung weiterleiten, Und im Endeffekt, ja, könnte man sogar argumentieren, glaube ich, dass die Ideen für beide Seiten gleich sind, nur natürlich ein bisschen die Zeiten sich vielleicht etwas, unterscheiden, wann der Energieversorger jetzt zum Beispiel zu viel Energie hat und wann der Kunde sie braucht. Ja, also das ist dann oftmals eben ein bisschen auseinandergezogen. Wir sehen jetzt am späten Nachmittag eben diesen Peak, ja, wenn der Kunde heimkommt, Ladegerät einsteckt, Wärmepumpe angeht und so weiter.
Da sprichst du ja gerade Speicher sozusagen. Es gibt jetzt die Kundenspeicher, es gibt Großspeicher, die ja immer mehr kommen. Ich würde mal auf der Kundenseite bleiben wollen, weil es wahrscheinlich auch greifbarer für viele ist. Mhm. Jetzt gibt's ja die, ich sag mal, der mobile Speicher, das Elektroauto, um das mal so zu sagen. Wird der schon irgendwie, also tatsächlich so genutzt, wie du gesagt hast? Oder ist es eher, also im Sinne von, ich gebe Anreize, dass wenn mittags die Sonne scheint, dann lade ich halt dann, weil dann ist Energie ja billiger und im Überfluss, weil alle haben PV-Anlagen sozusagen vorhanden. Ist es Zukunftsmusik? Gibt es das schon? Und gibt es schon Lösungen von der Smart Grid-Seite? Das ist ja deine Seite. Umgedreht auch, das ist ja dieses Schlagwort des bidirektionalen Ladens, dass ich den nicht nur zum Einspeichern nutze, sondern dass ich... No. meine Energie auch, ich sag mal, verkaufe als Kunde vielleicht oder zur Verfügung stelle. Ich weiß nicht, wie das wirklich funktioniert, da bin ich jetzt nicht tief genug drin. Ist es Zukunftsmusik oder gibt's da schon konkrete Themen?
Nee, gibt's also schon. Gibt's also auf jeden Fall schon. Ich glaube, wo man unterscheiden muss, ist, wir haben sozusagen zwei Bereiche hier. Einmal, das nennen wir praktisch Vehicle to Home, ja, also das Fahrzeug zum Haus. Wie du schon gesagt hast, also es halt praktisch direkt die Batterie benutzen im Haus, ja, für deine eigene.
Vehicle to Grid, ne?
Und dann haben wir natürlich das Vehicle to Grid, ja, also wo das dann auch wiederum weiter zum Grid gegeben wird. Und da ist jetzt auch viel diese Diskussion, okay, erstmal Vehicle to Home, ja, also zum Haus und dann gegebenenfalls weiter zum Grid. Und natürlich, wie man sich vorstellen kann, ja, da gibt's natürlich dann so ein bisschen regulatorisch mehr Schwierigkeiten, ja, weil natürlich so eine Batterie kann natürlich starke Einspeisung machen, aber das muss natürlich dann schon sehr gut reguliert werden, wie viel denn das Haus dann zum Grid einspeist. Aber das Fahrzeug zum Haus kommt jetzt also schon mehr und mehr. Ne? Wir sehen jetzt etliche Fahrzeuge, ich glaube, es ist der Renault 5 und so weiter und auch etliche andere, die man also auch schon bekommen kann, mit dieser Einspeisevorrichtung, sodass man praktisch das Haus damit betreiben kann. Also das gibt's.
Würdest du diese zunehmende Elektrifizierung, die haben wir ja nicht nur in der E-Mobilität, die haben wir ja auch, du hattest Wärmepumpen angesprochen, die gibt's ja auch im industriellen Bereich, wo Themen sozusagen weg vom Molekül hin zum Elektron an der einen oder anderen Stelle, sicherlich nicht 100%, aber die Wege sehen wir ja. Würdest du jetzt sagen, das ist eine, und ich würde den Klimaschutz mal kurz, weil für den Klimaschutz ist es wahrscheinlich ein sinnvoller Weg wegen der erneuerbaren Energien, aber ich guck mal nur auf das System der Netze drauf. Ist es etwas, was ein System robuster macht oder ist es etwas, was das System stressiger macht, weil du auf einmal eben so viele unterschiedliche, sich wahrscheinlich auch in Teilen gegenläufig wirkende Einspeiser, Verbraucher etc. pp. Hast?
Ja, natürlich könnte man argumentieren, wenn man ein paar Jahre zurückgeht oder auch immer noch viel in Städten und so weiter, wenn du Gas hast für verschiedene Sachen, Strom hast für andere. Ja, klar, man hat da Redundanz, ja, also wenn eine Sache wegfällt, hat man immer noch die andere sozusagen. Das ist natürlich schon klar. Und wie du auch sagst, natürlich diese Koordination, die wir jetzt verstärkt brauchen, ist natürlich schon etwas komplizierter. Aber im Großen und Ganzen, ich bin natürlich ein Elektrotechniker, ja, also Strom ist für mich natürlich auch relativ sauber und in dem Sinne einfacher als andere Energiequellen. Es macht alles schon irgendwo simpler. Ja, wenn man wirklich mal komplett elektrifiziert ist, dann hat man ganz andere Möglichkeiten. Ja, man kann eben wesentlich mehr zusammenlaufen lassen in einem Gebäude auch. Und also ich denke, im Endeffekt wird das stabiler machen. Einfach auch aus dem Grund, dass natürlich viele Leute ja auch Strom wesentlich einfacher selbst erzeugen können. Ja, wenn es sein muss, eben mit Solar Ich weiß, es gibt immer viele Probleme. Viele Leute sagen, dass manches nicht effizient wäre und so weiter. Das ist alles eine Frage, wie man Statistiken auslegt. Mehr Familienhäuser sind eine große Frage und so weiter. Aber ich denke, dass wenn wir mal über diese Hürden hinaus sind, dass es einfach simpler wird, wenn wir Elektrifizierung haben.
Jetzt die Frage, der eine oder die andere mag ja vielleicht Blackout mal gelesen haben. Da ist ja der Smart Meter der Einfallspunkt sozusagen gewesen, um diesen Blackout herbeizuführen. Würdest du diese stärkere Digitalisierung in den Netzen, also wie stellt man sicher, dass dort keine Einfallstore sind? Also ich meine, du bist ja bei Daten, bei Kommunikation, darüber redest du ja. Kommunikationswege sind ja grundsätzlich immer so, dass man sie besonders gut schützen muss. Ich meine, man will ja auch nicht abgehört werden am Telefon, ne?
Ja, ich meine, da muss man natürlich mal vorausschieben, dass wir natürlich, wie man so schön auf Englisch sagt, for better or for worse, ja, also für Gutes oder für Schlechtes leben wir natürlich in einem digitalen Zeitalter. Und das hat natürlich seine Probleme, wenn es um Datensicherheit geht, ne? Im Grunde genommen muss man sagen, oder was man vorausschieben sollte hier auch, ist, dass das jetzt nicht nur unbedingt das Stromnetz betrifft, weil das betrifft auch Wasserversorgung, Gasversorgung, also alles, ja, weil ja alles irgendwo digital kontrolliert wird. Ne? Und das heißt, da ist es also wirklich wichtig, dass eingesehen wird, dass man die verschiedenen zentralen Punkte auch separat absichern muss. Ne? Das sind natürlich viele Firmen auch sehr, sehr gut schon drin. Und die Kommunikationswege sind natürlich alle separat auch abgesichert. Also alle diese Standards, die wir haben, alle haben also sehr hohe Sicherheitsanforderungen, also teilweise höher als zum Beispiel deine Bankverbindung, OpenIDA auch, ja. Okay. Und diese Verbindungswege sind also deshalb relativ sicher. Jetzt wird es natürlich schwierig, wenn der Energieversorger sein direktes Kontrollsystem in zu viele Punkte ausweitet. Ja, also das heißt eben, wenn wir sagen, jedes Haus wird ein Endpunkt von dem Kontrollsystem. Ja, dann ist natürlich so eine Sache. Ja, dann könnte natürlich ein Hacker zu mir oder zu dir kommen. Ja,
du meinst, und dann über deinen Eingang ins System des Energieversorgers sozusagen.
Ganz genau. Ah, okay. Ja, deswegen sind wir auch, wie gesagt, wie ich das ja auch vorher schon mal angesprochen habe, eher so auf dem Gleis, wo wir sagen, die beiden Systeme sollten getrennt sein. Ja, so zum Beispiel diese OpenADR-Verbindung, die gibt dem Kunden Informationen und Motivation, aber da ist keine direkte Kontrolle in keine Richtung. Ja, und besonders nicht zum Energieversorger. Ja, das heißt also, in diesem Szenario, wenn jetzt wirklich, oder wenn ich jetzt hier irgendwie versuchen will, da was anzustellen und ich sage halt dem System, ja, ich spare Energie, aber im Endeffekt mache ich nicht, ist das ein relativ kleiner Betrag. Das heißt, ein Hacker müsste praktisch in viele, viele Haushalte oder Firmen gleichzeitig reinkommen, um eben da wirklich jetzt vom unten her nach oben was wirklich zu kontrollieren, in dem Sinne, dass man eben Steuerungen verändert. Viele Leute arbeiten dran, ist auf jeden Fall was ganz, ganz groß geschrieben wird. Ne? Also Cyber Security ist natürlich ein Riesenthema bei allen.
Ich denke gerade so ein bisschen drauf rum. Ich habe das jetzt, du hattest das vorhin schon mal angesprochen. Ein Widerspruch ist es nicht, aber die Balance zwischen was ist Regulatorik und wo kommt denn dann der Markt auch zum Tragen? Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du sagen würdest, die Regulatorik mach im Netz und an der Haustür, etwas salopp formuliert, ab der Haustür ist dann Markt. Also da kann dann jeder für sich mit seinem, auch vielleicht mit dem Energieversorger, mit irgendeinem Händler, an den du deine Energie verkaufst. Ich meine, du kannst dich ja auch managen lassen. Da würdest du dann sagen, da hat dann der Netzbetreiber zumindest über Regulatorik nichts mehr. Es sei denn, es ist ein Notfall zu suchen.
Ja, also hast du sehr schön ausgedrückt, das passt genau richtig. Es ist halt schon immer die Frage, in einem Notfallzustand sollte dann sollte dann was verfügbar sein. Okay, ne, dann sagen wir vielleicht klar, das ist dann schon, bevor jetzt das ganze Netz ausfällt, ist es vielleicht besser, jemandem das Ladegerät auszuschalten oder sowas, temporär. Aber ja, wie gesagt, ich habe hier so meinen Kundenhut an, ja, also natürlich sollte das keinesfalls täglich oder wöchentlich oder sowas sein. Ja, also wenn der Kunde morgens nicht zur Arbeit fahren kann mit dem Fahrzeug, dann ist natürlich die ganze Sache schon hin für den Kunden. Ja, es ist also ganz genau richtig. Ne, das ist eben, wo die Wiederverkäufer und der Energieversorger wirklich dann Marktdrivers hier zusammenstellen können, um dem Kunden das schmackhaft zu machen und dann auch kann der Kunde auch ein bisschen Geld investieren gegebenenfalls oder mit Zuschüssen, um dann eben auch solche Steuergeräte zu kaufen. Ja, ist ja so ein bisschen ein Zyklus, ja, dass irgendwo da ein Gewinn rauskommen muss für beide.
Jetzt, ich weiß nicht, du musst sagen, wenn das nicht deine Debatte ist, aber das zugrunde gelegt, was du gerade gesagt hast, würde ja bedeuten, wenn ich ein Häuslebauer bin oder Besitzer oder wie auch immer, dann kann ich mich ja relativ gut optimieren. Dann kann ich entscheiden, ob ich netzdienlich, so ist ja gerade so der Begriff, unterwegs bin, oder in erster Linie werde ich ja erstmal, wie soll ich sagen, individuell dienlich mich optimieren, weil macht man halt so, ne? Wie funktioniert denn das dann mit der Finanzierung des Netzes? Oder sagst du, das ist eine Baustelle, das muss die Bundesnetzagentur regeln, da halte ich mich raus aus der Diskussion?
Ja, also ich sag mal, im gewissen Sinne, ja, halte ich mich da einen Teil raus, natürlich. Aber die Frage natürlich, die bei uns immer aufkommt, ist ja, wer zahlt denn eben für diese Flexibilität? Ja, das ist ja praktisch der Kernpunkt hier, ne? Ich finde, da oftmals falsch gemacht wird ein bisschen jetzt auch einfach nur vom Marketing, ja, also von wie das beschrieben wird. Ja, ist halt oft das, dass man praktisch direkt schon einen Gewinn oder ein Ersparnis sehen will, die praktisch ganz kurzfristig da ist. Ja, beim Solarsystem war es relativ klar. Ja, da konnte man sagen, okay, meine monatliche Rechnung ist XY Euro. Das System kostet mich XY mal 200. Ja, also in 200 Monaten, ja, habe ich das System zurückgezahlt. Ne, das ist eine Sache. Das ist auch klasse, einfach zu machen. Ist natürlich hier schwieriger. Aber man muss ja ein paar Sachen im Kopf behalten. Jetzt gerade auch als ein Hausbesitzer oder ein Hausbauer ist ja auch, wie wird denn der Energiepreis sich in der Zukunft verändern? Ja, das ist ja eben die Sache. Ja, und da sagen wir natürlich von eben, wie gesagt, nochmal Kundenseite her, wir sagen, okay, wenn der Energieversorger mehr Flexibilität hat, wenn die Steuerung funktioniert, kann der Preis gleichgehalten werden. Ja, auch in der Zukunft. Auch wenn natürlich Rohstoffe, wie wir jetzt sehen, Ölpreise hoch und so weiter. Wenn sowas passiert, kann der Preis trotzdem stabil gehalten werden. Und das ist natürlich auch interessant für den Kunden. Und ja, wenn man natürlich hier alles im Haus reguliert hat, macht mir der Benzinpreis jetzt keine Sorgen, ja, wenn ich zu 80% selbst laden kann zu Hause.
Wenn du dir ein Smart Grid der Zukunft denkst, welche Länder würdest du sagen, jetzt mal, du hast gesagt, Europa ist ganz gut unterwegs. Wo würdest du hinschauen als Deutschland, um zu lernen?
Ha, das ist natürlich eine gute Frage, ja. Das hat mich jetzt noch niemand gefragt, das ist ja auch mal schön. Wenn wir einfach mal in Europa bleiben, da gibt es also ein paar Länder, die man da vielleicht mal erwähnen sollte, wo wir hinschauen können, ja. Jetzt mal Europa, jetzt einfach mal im geografischen Sinne, ja, zum Beispiel Great Britain, ja, England und so weiter. Die haben also jetzt vor ein paar Jahren angefangen, direkt von dem Ministerium aus diese End-to-End-Verbindung zu untersuchen. Ja, das heißt, die haben also einfach eine Aktion vom Ministerium, ein Research-Projekt vom Ministerium aufgestellt, wo man dann wirklich untersucht, was sind die Verbindungskomponenten, ja, vom Energieversorger zum Kunden, was gibt es dort für die Geräte, die Haushaltsgeräte, also auch von Wärmepumpe bis Kühlschrank, was gibt es da für Verbindungsmöglichkeiten und was kann man davon bekommen? Und dadurch ist das natürlich dort dann relativ stark aufgebaut worden und kommt jetzt langsam auch in die Praxis, ja. Dasselbe in den Niederlanden, wenn wir mal so ein bisschen jetzt da so runter nach Süden gehen. Die haben ja in den Niederlanden, war ich mit mir selbst gar nicht so bewusst vor 2 Jahren, ganz extreme Probleme mit den Netzauslastungen. Ja, also da sind ja die viele von diesen Transmissionskabeln sind einfach voll, ja, dass da ganze Gegenden nicht mehr Strom kriegen können. Und die haben dann auch gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal die öffentlichen Ladegeräte kontrollieren können und dann im nächsten Step müssen wir dann auch die Gebäude mit einbeziehen und so weiter. Das heißt, die haben einfach gesagt, okay, machen wir. Da sind die Energieversorger zusammengekommen mit der Industrie, ja, und haben das angefangen. Ja, haben das einfach mal untersucht und angefangen. Ja, nicht jetzt gewartet auf Gesetzgebung, ja, sondern wirklich die Leute, die dabei waren, sind reingekommen. Und dasselbe zum Beispiel passiert jetzt gerade auch in Österreich, unserem kleinen Nachbarn hier, ja. Also Österreich hat dasselbe gemacht, ja, auch eine gute Anzahl von den Energieversorgern in Österreich, da gibt es auch mehr, als man denkt, mit etlichen Industrieplayern dort, hat das auch angefangen, ja, das Gleiche zu machen. Also ist gut, dass vieles davon auf der europäischen Ebene für Regulierungen besprochen wird, aber manchmal muss man eben dann auch diesen Kick, ja, lokal dann mal vornehmen und das ist
einfach
auch
was, mal machen.
Ja, genau. Das ist auch was wir versuchen in der OpenADR-Allianz jetzt, auch diese Länder zum Beispiel zusammenzubringen. Ja, dass wir alle an einen Tisch bringen und sagen, hier, was sind denn die Grundvoraussetzungen, die für jeden gleich sind?
Wenn du dir die Smart Grid Fee oder Elf oder wen auch immer du gerne hättest oder den Genie, er dir erscheint und du 3 Wünsche hast, was würdest du dir denn wünschen?
Also ich würde mal, natürlich komme ich ja von der Standardisierungsseite logischerweise, würde ich mal sagen, egal jetzt welcher Standard, ob das jetzt OpenADR ist oder andere oder eine Mischung aus verschiedenen, ja, unser größter Konkurrent ist immer noch die, wie man auf Englisch so schön sagt, die Proprietary Solution, ja, also die Lösung, die von Firmen gebaut wird, die jetzt nichts mit Standards zu tun hat oder abweicht davon. Und also das wäre so mein Steckenpferd, ja, dass also wirklich alle Mitspieler verstehen müssen, dass wir praktisch uns auf Standards einschießen müssen am Ende. Ja, also das ist einfach klar. Ich verstehe genau, was Firmen machen, wenn wir ja zum Beispiel auch Apple und andere Firmen anschauen. Wir wissen ja, da gibt es dann immer so ein paar kleine Sachen, die dann sehr eigen sind, ja, also dass die dann praktisch auf ihre Systeme hinspielen. Und ist natürlich auch für Firmen etwas einfacher, wenn sie ihre eigenen Kommunikationssysteme aufsetzen, weil dann können die genau machen, was sie brauchen. Und wir haben da in der Standardisierung so einen Spruch, ja, also da gibt es 15 Standards schon und die machen 99%, aber man will unbedingt das 1% noch raushauen, also machen wir noch einen 16. Standard. Da müssen wir halt wirklich einfach mal sehen, dass die Leute, und das, wie gesagt, das wäre jetzt der Wunsch, ja, dass die Leute dann vielleicht mal einen Schritt zurücknehmen und sagen, okay, vielleicht brauche ich das 1% jetzt im ersten Zuge mal nicht, ja, und benutze mal, was wir schon haben, weil dann können wir alles günstiger machen. Ja, die Hersteller können günstiger produzieren, die Einrichtung bei den Energieversorgern ist günstiger und so weiter und so fort. Also dieser Shift, ja, das ist sagen wir mal, was ich mir wünschen würde.
Also sozusagen ein großer Wunsch, so dass man den als dreifach zählend gelten kann. Vielleicht eine abschließende Frage, ist eine Standardfrage, die wir haben, muss auch nicht direkt mit dem Thema zu tun haben. Ja, jetzt kommt ja Ferienzeit, hat man ja Zeit zu lesen, zu hören, vielleicht auch was zu schauen. Welchen Tipp würdest du den Menschen mitgeben, wenn sie in Urlaub fahren wollen oder einfach am Wochenende was Interessantes lesen wollen? Es muss kein Fachbuch sein, es kann alles sein, was du gerne sozusagen anraten würdest.
Ja, ich hatte so ein bisschen drüber nachgedacht und natürlich, wie du dir das natürlich vorstellen kannst, komme ich natürlich sehr stark zum englischen Sprachraum. Ja, also habe ich da mehr Sachen in Englisch. Aber was ich halt einfach mal sagen würde, ist, dass es für Leute mal ganz interessant wäre, einfach sich mit diesem Thema allgemein mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Ja, weil viele Kunden, und ich verstehe auch auf jeden Fall warum, ja, haben natürlich ja kein Interesse jetzt wirklich dran, sich jetzt mit Energiepreisen oder auch überhaupt Energie zu Hause so zu beschäftigen. Das, wie gesagt, macht ja auch Sinn. Also Otto Normalverbraucher, da soll es einfach nur funktionieren, ja, und Geldersparung da sein, ja. Aber ist halt schon, glaube ich, interessant, einfach mal ein bisschen nachzuschauen. Man kann das googeln oder auch KI benutzen, ja, um mal zu sehen, okay, was ist denn schon in meinem Bereich da? Ja, weil oftmals bekommt man das gar nicht so mit, ja. Die Kommunikation von Energieversorgern ist immer so. Und wie gesagt, wir haben ja eben über Vehicle to Home gesprochen, also E-Fahrzeug zum Haus. Einfach mal dort ein bisschen reinschauen. Da gibt's jetzt auch ganz, ganz tolle Sachen auf YouTube. Und natürlich, ich sag da immer, ja, nicht auf die Headlines schauen, ja. Das, also wenn ein Headline ja immer schon sagt, das Beste oder das Schlimmste, ja, dann sollte man wahrscheinlich schon weitergehen, ja. Also das würde ich einfach mal allgemein sagen, ja, dass das einfach ganz spannend sein könnte für Leute, auch mal da reinzuschauen.
Herzlichen Dank für das interessante Gespräch zu einem komplexen, aber wichtigen Thema. Ich hoffe, auch unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer hat es genauso viel Freude gemacht wie wir. Und ich freue mich natürlich, euch beim nächsten Mal alle, ja gut, wieder zu sehen, kann man nicht sagen, ist ja ein Podcast, den man nur hört, aber dass ihr uns zumindest wieder hört. Bis dahin, ciao.
Dankeschön, tschüss.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.